herzlich willkommen. Sie hören Schöner Denken. Die üblichen Verdächtigen haben sich im Heimkino Sushu River, ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen, angeschaut von Lu Ye. Chinesischer Film, heißt ja diese Gattung Neo-Noir, haben wir jetzt ja schon den einen oder anderen geguckt. Der Film ist von 2000, ist auch eine deutsche Koproduktion und ist jetzt restauriert worden. Wir haben ihn uns auf Mubi angeschaut. Ja, wir haben zwei ineinander verschachtelte Liebesgeschichten. Es fängt erstmal an mit einem Videografen, der eine Frau kennenlernt, Mei Mei, die in einem Meerjungfrauenkostüm, in einem Bassin, in einer Bar rumschwimmt als Attraktion für die Gäste. Und er als Videograf soll das drehen, so lernt er sie kennen und die haben dann eine Beziehung. Das lernen wir aber auf eine ganz merkwürdige Art und Weise kennen, weil der Videograf der Erzähler praktisch ist. Und wir sehen das alles aus seiner Perspektive, also brutalst mögliche Schulterkamera. Also wenn er den Kopf dreht, dann dreht sich die Kamera. Es wird einem fast schwindelig dabei. Und wir haben dann auch eine lange Zeit gar keine Dialoge, sondern einfach nur seine Erzählerstimme. Und dann kommt aber die zweite Geschichte, die dann da reinläuft, nämlich, dass es einen Motorradkurier namens Mardar gab und der sich in eine Frau verliebt, eine junge Frau verliebt, ein Mädchen verliebt namens Mudan. Und sie verliert er, das will ich jetzt am Anfang, da will ich noch gar nicht spoilern, er verliert sie, ist später im Gefängnis und als er zurückkommt, sucht er sie. Und sie sieht genau aus wie Mei Mei. Und als er sie verliert, sagt sie, sie käme als Meerjungfrau zurück. Und jetzt trifft er eine Frau, die genauso aussieht und die auch noch in dem Meerjungfrauenkostüm steckt. Und die Frage, ist Mei Mei Mudan oder nicht? Und wie geht diese Liebesgeschichte aus? Das ist so praktisch das, was passiert. Was aber die eigentliche Geschichte ist, dass wir dieses Industrie Shanghai vor Ende des 20. Jahrhunderts sehen, das zum Teil abgefrackt wird, zum Teil da als Ruinen steht. Im Hintergrund sieht man schon wieder Neubauten. Und ich hatte das Gefühl, dass Shanghai eigentlich die Hauptfigur ist. Diese Stadt ist so fantastisch inszeniert, es ist so wahnsinnig stimmungsvoll. Zeitlang habe ich gedacht, ist es jetzt wirklich so die ersten 5 Minuten, ist das eine Doku oder kommen wir jetzt auch tatsächlich nochmal in den Liebesfilm? Aber wir kamen dann noch in den Liebesfilm. Ich habe aber bös zu kämpfen gehabt, dass ich war immer froh, wenn diese Voice-Over-Situation vorbei war und endlich Dialoge waren und die Menschen miteinander gesprochen haben. Mich hat das echt ein bisschen Nerven gekostet mit dem Voice-Over. Deswegen muss ich sagen, es gibt in diesem Film Elemente, die mich unglaublich begeistert haben. Es gibt aber auch ein paar Elemente, wo ich echt gedacht habe, das hätte ich gern jetzt anders gehabt. Johanna, wie ist dein erster Eindruck nach diesem Film?
Das Voice-Over war nicht das, was mich tatsächlich am meisten getriggert hat, sondern es war tatsächlich die Kameraführung. Ich muss immer davor sagen, ich bin da wirklich super empfindlich, ja. Und diesen Maßstab kann man jetzt nicht an alle Zuschauer übertragen, ja. Aber ich habe immer sehr zu kämpfen mit Schwindel, wenn zu krass geschnitten wird und zu krass gewackelt wird. So, deswegen fiel es mir am Anfang relativ schwer und ich dachte so, ups, wenn es jetzt den ganzen Film so geht, dann habe ich echt zu kämpfen. Dann ist einfach sozusagen das Stilmittel, was dieser Filmemacher hier gewählt hat, um seine Geschichte zu erzählen, funktioniert vielleicht für andere, aber für mich nur. Es wird aber besser und man gewöhnt sich auch ein bisschen dran und dementsprechend hat das jetzt den Film nicht komplett für mich ruiniert. Ich hatte mich lustigerweise sozusagen an einen Film erinnert, der sozusagen einen ähnlichen Einstieg wählt. All We Imagine Is Light, wenn sozusagen die Bombay vorgestellt wird. Ja, dann kriegen wir ja erstmal diese ganzen vielen Szenen von all den Menschen im Stadtbild, auf den Straßen, auf den U-Bahn, Bahnhöfen und so weiter, bevor dann einzelne Geschichten rausgegriffen werden, die erzählt werden. Und hier ist es ein ganz ähnlicher Einstieg. Ja, wir sehen diese kurzen Vignetten aus diesem Leben an diesem Fluss und von den Menschen, die dort sind, die sozusagen dieser Videograf einfängt für uns. Und dann geht es in die Geschichte rein. Aber die Geschichte ist jetzt natürlich eine sehr andere als die Geschichten bei All We Imagine Is Light, weil wir hier eine sehr stilisierte, genreähnliche Liebesgeschichte erzählt bekommen. Während jetzt in dem indischen Film, den ich sozusagen referenziert habe, es sehr echte Geschichten sind, die dann kommen. Und ja, und fühlt man sich jetzt von dieser Liebesgeschichte irgendwie berührt und abgeholt? Irgendwie nicht wirklich, weil sie zu ästhetisiert ist auch so ein bisschen und du, wie du sagst, durch das Voice-Over man vielleicht auch nicht wirklich eine Beziehung zu diesen Figuren aufbauen kann, ja, und nicht wirklich emotional dran ist. Und deswegen funktioniert sie als eine emotionale Geschichte, funktioniert dieser Film nicht wirklich, sondern es ist, wenn was funktioniert, ist vielleicht einfach das ganz interessante filmische Herangehensweise, die dieser Regisseur ausprobiert hat, um eine bestimmte Stimmung einzufangen. Da kann ich dem schon was abgewinnen, aber als Geschichte an sich fand ich es jetzt nicht besonders mitreißend.
Ich glaube, dass diese Liebesgeschichte sehr, sehr intensiv hätte funktionieren können, weil da ist eine Geschichte von, also um es mal ganz kurz auszuholen, er ist Motorradkurier und muss sie immer zu bestimmten Anlässen wegbringen. Und sie ist ein paar Jahre jünger und sie findet das erstmal mit dem Motorrad toll und sie verliebt sich in ihn und er mag sie auch sehr und diese Geschichte von zwei, die da sich so ganz langsam annähern, das hat eigentlich normalerweise was super Gewinnendes. Und wenn diese Geschichte ohne diese märchenhafte Konstruktion erzählt worden wäre, glaube ich, würde dieses Boy Meets Girl, hätte mich dann sonst total abgeholt. Wenn wir einfach denen gefolgt wären, hätten deren Dialoge zugehört und gesehen, wie die nebeneinander sitzen und wie langsam das geht und wie schwierig das ist und dass er das erst nicht will und so weiter. Und dann kommt ja noch Kriminalität ins Spiel, da wird das alles tragisch und das, glaube ich, hätte mich, weiß nicht, so wie True Romance da, wo Tarantino das Drehbuch geschrieben hat, das hätte mich so als Gangster-Liebesgeschichte möglicherweise super, super abgeholt. Aber das war nicht das, was der Regisseur wollte. Er hat so eine Meerjungfrauen-Undine-Vertigo-Überidee gehabt und in die hat er diese Geschichte reingeschachtelt. Ja? Und am Ende führt das dazu, dass der Film ästhetisch total großartig ist. Also ich hätte diese Shanghai-Bilder, wo ich so dachte, das ist so die sozialkritische Rückseite von Wong Kar-wai in Shanghai sozusagen. Das fand ich super, es war super inszeniert und dieser Anfang, wo Shanghai am Hafen mit diesem Fluss vorgestellt wird, das ist so geschnitten, das sind 3 Minuten Meisterstück. Es ist ein deutscher Cutter. Ich finde diese Anfangsminuten absolut großartig. Sie sind auch so schnell geschnitten und Bewegungen, die dann so abrupt durch den Schnitt unterbrochen werden, das stellt mit einem was an. Da ist der Film super, super großartig. Großartig gedrehte Bilder, ganz toll geschnittene Bilder. Aber dann haben wir halt diese intellektuelle Konstruktion und unter der verschwindet dann praktisch die Geschichte, die einem so nahbar gewesen wäre. Und da habe ich ein ganz großes Problem. Du hast eben gesagt, was sehr richtig ist, dass diese Off-Stimme für Distanz sorgt. Und deswegen muss man mit einer Off-Stimme immer, glaube ich, sehr, sehr dosiert umgehen, weil das, was die Menschen wirklich gewinnt, ist nicht, ich bekomme etwas erzählt von einer Off-Stimme, sondern ich bin dabei. Also dieses klassische Show, Don't Tell. Und da habe ich zwischendurch wirklich gedacht, halt jetzt die Klappe und lass uns einfach dabei sein. Das wird seine Magie schon tun, aber das kriegen wir halt dann viel zu selten. Also insofern ist die Geschichte, die da drin liegt, die ist praktisch verpasst, so ein bisschen abgedeckt, die könnte uns emotional sehr berühren. Aber ich glaube, das ist uns beiden so gegangen, dass wir so ja, von der Geschichte abgehalten worden sind. Und es gibt am Ende gibt es auch ein bisschen so eine rätselhafte Situation am Ende, wo so kurz das Gefühl hat, der Film könnte jetzt noch eine halbe Stunde gehen und wir steuern auf so eine Art unerwartetes, interessantes Happy End zu. Und wir können spoilern, das ist nicht der Fall. Und das fand ich dann auch so ein bisschen irritierend. Also er hat dann wirklich konsequent verweigert er uns diese Liebesgeschichte und er verweigert uns, finde ich, auch die Identifikation mit dieser Liebesgeschichte.
Und er ist ja nicht lang, er ist ja sehr streamlined, dieser Film, und es hätte, glaube ich, gar nicht geschadet, wenn er sich noch ein bisschen Zeit genommen hätte für die Entwicklung der Beziehung. Sei es die Rahmengeschichte, sei es die Geschichte zwischen Mada und Mudan, beides hätte mit ein bisschen mehr Leben gefüllt werden können, mit ein bisschen mehr Emotionen. Aber es ist halt dadurch, dass er sozusagen das durch seine Kamera zeigt, ja, wie gesagt, und die Stimme, wie du sagst, ist er auch von May May weg. Auch May May ist ja nur eine rätselhafte Figur eigentlich für ihn. Irgendwie, er kann es eher kaum fassen, dass sie überhaupt in sein Leben fliegt und so schnell, und dann fliegt sie wieder weg, ja. Und ich meine, vielleicht irgendwie hat das aus Sicht des Regisseurs auch eine gewisse Poesie, ja, dass man begegnet sich, also das ist ja eine typische Großstadtgeschichte, ja, Menschen finden zusammen und gehen wieder auseinander, ja, das ist so klassisch, wie es nur irgendwie sein kann, aber es ist halt, wie gesagt, da nicht das, was einen tatsächlich irgendwie bewegen würde, ja. Es ist ein bisschen dann fast auch ein Klischee in einer gewissen Art und Weise. Und ich hätte lieber das Klischee der Liebesgeschichte erfüllt als das Klischee des Menschen sozusagen, es sind Schall und Rauch. Und so, ja, also ist Geschmackssache, glaube ich, auch ein bisschen. Aber wie gesagt, hier in diesem Film, und man will ja bewegt werden im Kino, ja, ein Manko.
Aber das ist genau die Frage, ob ich im Kino bewegt werden möchte oder ob ich einem Regisseur bei der Arbeit zugucken möchte. Weil wenn einen das interessiert, wie jemand eine Liebesgeschichte anders konstruiert, und wenn man da eher davon gelangweilt ist, eine Boy-Meets-Girl-Geschichte nochmal emotional erzählt bekommen und stattdessen lieber filmgeschichtliche Querverbindungen sehen möchte und Konstruktionen sehen möchte und Überlegungen nachvollziehen möchte in dem Film, dann ist das hier, glaube ich, total großartig, weil da kannst du eine lange Arbeit, einen großen Text über den Film schreiben. Da gibt er total viel her. Aber uns ist jetzt eher so gegangen, wir hätten jetzt gerne ein bisschen mehr geweint und gelacht und ein bisschen lieber mitgefühlt und hätten uns da, glaube ich, wohler gefühlt. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich die Frage, was man eigentlich von so einem Film will und erwartet. Also für uns, glaube ich, war es ein bisschen intellektuell, oder? Also ich fand die Konstruktion ein bisschen verkopft. Also das ging mir so, während ich den Film gesehen habe.
Das ist halt ein bisschen fies, wenn man ihn jetzt mit Hitchcock und Wong Kar-wai vergleicht, ja, die sozusagen klare Vorbilder sind sozusagen für diesen Film, finde ich doch relativ. Der Film ist schon relativ alt, also er ist nach Chungking Express, aber vor In the Mood for Love rausgekommen. Das heißt, irgendwie, man muss das auch richtig einordnen, ja. Aber ja, also ich glaube natürlich auch, dass es Filmemacher gibt, die beides hinbekommen. Ja, sowohl das Intellektuelle als auch das Emotionale, das Romantische. Ich fand auch intellektuell, wie gesagt, von der Konstruktion nicht unspannend, aber auch dann wieder zu wenig Futter, als dass ich mich da jetzt auch irgendwie intellektuell austoben könnte. Ja, in der Konstruktion und in der filmischen Herangehensweise. Ja, nichtsdestotrotz, also das war jetzt auch viel Negatives gesagt irgendwie. Ich fand es jetzt trotzdem schön, dass wir den angeguckt haben. Er war schon spannend, wie sich dieser Regisseur sozusagen, in der Art, wie sich der Regisseur dem Thema genähert hat und wie er sozusagen, welches Stilmittel er gewählt hat. Und Das kann man schon angucken. Und der war kurzweilig, ja, so ist es nicht. Also der hat uns auch nicht, gelangweilt hat uns nicht, ja. Und deswegen fand ich jetzt trotzdem einen guten Filmabend.
Jetzt hast du All We Imagine as Light als Vergleich gebracht. Und das muss man vielleicht ein bisschen einordnen, weil All We Imagine as Light ist ein Film, der erst sehr realistisch ist und dann ein bisschen magisch ist. Und er ist auch sehr emotional. Und der hat da so viele verschiedene Ebenen. Aber das ist ein Film, wo du währenddessen nicht drüber nachdenkst. Und wie gut er von der Regisseurin gebaut ist und konstruiert ist und wie viel sie sich überlegt haben muss, um diesen Film so zu machen, dass er so auf uns wirkt, ist aber etwas, was während des Films unsichtbar ist. Und das, finde ich, ist eine totale Leistung. Und hier ist es so, es ist ein bisschen wie bei Christopher Nolan, das Arthouse-Kino. Also man sieht ihn denken, während man den Film guckt. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber sehenswert ist er auf jeden Fall. Unabhängig davon, wie man jetzt mit dieser Art der Filmerzählung zurechtkommt, da Mada mit diesem alten Motorrad durch dieses Industrie-Shanghai fahren zu sehen, das ist allein schon unglaublich schön. Wie viele Punkte wollen wir denn diesem Shusu River geben?
Ich würde sagen, mit Wackelkameraabzug sind es 5, wenn ich das unberücksichtigt lassen würde, wären es 6 bei mir.
Ja, mit 6 Punkten, das klingt jetzt so total niedrig, weil wir, glaube ich, trotzdem ihn sehr, sehr gerne gesehen haben, aber trotzdem im Vergleich mit vielen anderen Filmen würde ich ihm auch 6 Punkte geben. Vielen Dank und dieser Podcast steht unter
Creative Commons.
Dankeschön.